Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen Abend auch von mir.
Das Ziel sollte London sein, aber schon kurz nach dem Start stürzt ein Flugzeug der Air India in ein Wohngebiet. 242 Menschen sollen an Bord gewesen sein. Lediglich einer hat das Unglück wohl überlebt. Was die Ursache für diese Katastrophe war, darüber gibt es derzeit keine gesicherten Informationen. Die Passagiermaschine war vom Flughafen der westindischen Millionenstadt Ahmedabad abgehoben, verlor aber gleich nach dem Start an Höhe. Über den Absturz und die Reaktionen am Zielort London, Valerie Krall.
Kurz nach dem Start verliert das Air India-Flugzeug unerwartet an Höhe. Aus knapp 200 Metern stürzt die Maschine ab und geht in Flammen auf. Dunkle Rauchschwaden steigen über dem Wohngebiet auf, das direkt an den Flughafen grenzt. Das Flugzeug ist in eine Unterkunft für Medizinstudenten an einer Uniklinik gestürzt. Ich habe ein lautes Geräusch gehört und sah eine dicke Rauchwolke. Die Menschen rannten durcheinander. Zunächst wird vermutet, dass alle 242 Personen an Bord getötet wurden. Am Nachmittag wird bekannt, ein Passagier hat den Absturz überlebt. Insgesamt aber sterben mehr als 240 Menschen. Passagiere, aber auch Personen, die sich in dem Gebäude befanden, in das das Flugzeug krachte. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Der Typ 787 Dreamliner zählt zu den modernsten Flugzeugen, gilt eigentlich als sicher. Die Videos werden eine große Hilfe für die Ermittler sein, weil sie einen Indiz dafür geben, wonach gesucht werden muss. Das spart also Zeit. Aber wir können uns nicht nur auf das Filmmaterial verlassen. Um wirklich an die Ursache zu kommen, müssen die Blackboxes ausgewertet werden. Das Flugzeug hätte am Abend in London Gatwick landen sollen. Für Angehörige wurde hier ein Hilfszentrum eingerichtet. Die Direktverbindung von und nach Ahmedabad nutzen viele Briten mit Wurzeln im indischen Bundesstaat Gujarat regelmäßig. Unsere Gedanken sind bei jedem einzelnen Betroffenen. Es wird britische und indische Familien im ganzen Land geben, die von dem Unglück schwer betroffen sind. Eine der größten Gujarati-Gemeinschaften lebt im Stadtteil Wembley in Nordlondon. Die Nachricht von dem Flugzeugabsturz hat hier große Bestürzung ausgelöst. Ich habe keine Worte. Ich kann nur sagen, dass ich für alle bete. Als ich den Fernseher angemacht habe, war ich schockiert. Ich mache mir Sorgen um die Menschen und ich denke an die Familien. Es ist so traurig. Der Vater eines Freundes von mir war in dem Flug. Er ist gestorben. Ganz in der Nähe fand am Nachmittag eine spontane Zusammenkunft in einem Gemeindezentrum statt. Beten aus der Ferne für die Opfer und Angehörigen.
Und hier im Studio begrüße ich dazu jetzt den Luftfahrtexperten und Journalisten Andreas Späth, der seit Jahrzehnten den Flugverkehr und Flugzeuge auch beobachtet. Guten Abend, Herr Späth.
Guten Abend.
Ist es für Sie möglich, anhand der Videos und auch der Flugkurve, die wir da in den Videos sehen, zu erkennen, was die mögliche Ursache gewesen sein könnte?
Also was halt auffällt, ist, dass wir eigentlich ein startendes Flugzeug sehen. Und auf den meisten Sequenzen, die es auf Video gibt, sieht man ein landendes Flugzeug. Und das ist schon mal per se sehr bizarr und natürlich auch sehr schlecht. Was auch auffällt, das Flugzeug ist nicht außer Kontrolle. Wir sehen da diesen ganz sanften, quasi wie ein Anflug, der eigentlich ein Start sein sollte. Also offensichtlich ist, dass hier der Triebwerksschub fehlte, weil das Flugzeug einfach nicht die Kraft hatte. Nach diesem kurzen Abheben verharrt es über der Bahn und statt weiter zu steigen, sinkt es sehr schnell wieder. Das heißt, hier fehlt wirklich der Antrieb, die Antriebskraft. Und warum das der Fall ist, das ist eben das größte Rätsel dieses Unfalls.
Der Schub fehlte also, aber die Technik eines Flugzeuges wird ja vor jedem Start von den Piloten, von der Bodencrew ja auch gecheckt. Kann denn in so kurzer Zeit, nachdem das gestartet ist, was könnte da passiert sein, dass dieser Schubverlust da dann eingetreten ist?
Ja, das ist deswegen vor allen Dingen erstaunlich, weil die Piloten ja erst wenige Sekunden zuvor willentlich, nachdem sie ihre Entscheidungsgeschwindigkeit überschritten hatten, bis zu der sie noch hätten den Start abbrechen können, in dem Moment haben sie anscheinend immer noch ein funktionsfähiges Flugzeug vor sich gewähnt und haben gesagt, ja, wir wollen starten, das funktioniert alles. Dann sind sie gestartet und dann sieht man eben, dass sie gleich in der Luft quasi verharren und vielleicht 190 Meter waren sie nur hoch. Also ist dann sehr plötzlich quasi ein vollkommener Leistungsverlust eingetreten. Und das ist eben wirklich ein ganz großes Rätsel, warum. Es gibt mehrere mögliche Ursachen, aber das sind nur grundsätzliche Ursachen. Wir können hier nicht als spezifisch in diesem Falle spekulieren. Vogelschlag wäre ein Thema. Ich denke nur an Kapitän Sully in New York, Sully Sullenberger und die Notlandung nach zwei Vogeleinschlägen und Triebwerksausfällen. Aber wir sehen hier auf dem Video, wo ja die ganze Sequenz gezeigt wird, keinerlei Vogelaktivität, auch keine Rauchfahne, die hinten rauskommt, was sonst oft der Fall wäre. Eine andere theoretische Möglichkeit wäre Kraftstoffverunreinigung, die dann plötzlich eben die Filter zu den Triebwerken zwischen Tankleitung und Triebwerk blockiert hätte. Mhm. Auch dafür gibt es aber in diesem Fall überhaupt keine Hinweise bisher. Also das ist wirklich ein großes Rätsel. Und bis die Blackboxes gefunden werden, die hoffentlich sehr bald und uns dann genau einen Aufschluss geben, was hier eigentlich abgelaufen ist, können wir wirklich nur raten, das tun wir besser nicht.
Nun ist mit dem Dreamliner ein Flugzeug abgestürzt, das bis dato keinen solchen Vorfall oder eine solche Katastrophe hatte. Aber die Firma Boeing hatte in der jüngeren Vergangenheit einige solche Katastrophen zu verzeichnen. Was bedeutet das insgesamt für Boeing?
Also im Moment wissen wir halt nicht, ob das in irgendeiner Weise dem Flugzeug selber zur Last gelegt werden kann, was hier passiert ist, oder ob Menschen, also möglicherweise die Piloten, falsche Handlungen begangen haben oder ob eben ein schicksalhaft irgendwelche technischen Fehlfunktionen aufgetreten sind, die aber nicht im Flugzeug spezifisch liegen, sondern zum Beispiel eben an Kraftstoffverunreinigungen. Das wäre ja nicht die Schuld des Flugzeugs per se. Und deswegen, das ist auch für Boeing eine absolut entscheidende Frage, auch wirtschaftlich eine sehr wichtige Frage, weil die Boeing 787, der Dreamliner, ist sehr erfolgreich, fliegen fast 1200 davon. Auch die Lufthansa bekommt gerade in großem Stil neue 787. Sehr angenehmes Flugzeug und sehr sicheres Flugzeug bisher. Wenn das natürlich hier einen Makel bekommt, es hat halt große Anfangsschwierigkeiten, auch technischer Art, aber die sind eigentlich lange überwunden. Insofern ist die Frage wirklich auch für Boeing sehr entscheidend, was hier am Ende herauskommt und ob wirklich das Flugzeug selber irgendwie ein Faktor war. Also ich mache selber einen erfolgreichen Podcast, Flugforensik, wo wir ganz intensiv Abstürze analysieren. Und normalerweise sind immer Abstürze eine Verkettung von Umständen und niemals nur ein einziger Umstand. Und das würde ich mal vermuten, war hier auch so.
Andreas Späth, vielen herzlichen Dank für die Informationen und den Besuch hier im Studio.
Sehr gerne.
Wenn die deutsche Regierung und da deutsche Regierungsvertreter in die Ukraine reisen, dann freuen sich die Gastgeber nicht nur über warme Worte der Solidarität, sondern auch über handfeste Unterstützung. Insofern kann man davon ausgehen, dass der heutige Besuch in Kiew von Boris Pistorius gut ankam, denn schließlich hatte der Bundesverteidigungsminister zusätzliche Finanzhilfe von fast 2 Milliarden Euro mit im Gepäck. Außerdem soll künftig nicht nur Kriegsgerät direkt oder in einem Ringtausch geliefert werden. Und über diese neue Stufe der deutschen Unterstützung, Demian von Osten.
Empfang mit Musik aus dem Lautsprecher für Verteidigungsminister Pistorius am Bahnhof in Kiew. Sonst ist es glücklicherweise ruhig an diesem Morgen, kein Luftalarm. Ein Kontrast zu den letzten Tagen und Nächten, als Russland verstärkt Drohnen und Bomben auf die ukrainische Hauptstadt abschoss. Ein schneller Frieden für die Ukraine, Pistorius und der ukrainische Präsident Selenskyj sehen da wenig Chancen.
Niemand kann ernsthaft annehmen, dass Wladimir Putin gerade interessiert ist, ernsthafte Gespräche zu führen über eine Waffenruhe, einen Waffenstillstand oder gar einen Frieden. Das ist tragisch für ganz Europa.
Deutschland will deshalb die Ukraine weiter unterstützen. Keine Taurus-Marschflugkörper, stellt Pistorius klar, aber weitere 1,9 Milliarden Euro, damit die Ukraine selber Waffen und Ausrüstung produzieren kann, in Kooperation mit deutschen Rüstungsfirmen.
Das geht los bei den Drohnen, die sie quasi perfektioniert haben in der Produktion, aber auch klassisches Militärmaterial wie gepanzerte Fahrzeuge werden gebaut, werden repariert vor allen Dingen da. Die Ukraine hat eine eigenständige Raketenproduktion, alles das Dinge, die die Ukraine jetzt braucht.
Raketen mit größerer Reichweite aus ukrainischer Produktion könnten schon in wenigen Monaten bereitstehen. Auch Deutschland könnte die Kooperation nützen, denn die Ukraine hat etwa viel Erfahrung mit Drohnen und KI im Kriegseinsatz, anders als die Bundeswehr.
In der Bundeswehr gibt es sicherlich noch Möglichkeiten, die Anwendung zu trainieren und auch nicht nur eine Einzeldrohne, sondern Drohnenschwärme und wie man die nicht nur im Kampf, sondern auch für die Aufklärung nutzen kann.
In Deutschland wird derweil weniger über Waffen als vielmehr über dieses Manifest diskutiert. Für Friedenssicherung in Europa und Verständigung mit Russland. Unterzeichnet von prominenten SPD-Bundestagsabgeordneten. Sie sind gegen Aufrüstung.
Ich glaube, dass es besser ist, wenn wir unsere Ressourcen dafür verwenden, auf gemeinsame Sicherheit hinzusteuern. Die passiert nicht unter Freunden, ich sage es nochmal. Es ist eine schwierige Sache. Über Waffen kann öffentlich jeder Trottel reden, auch der, der ein Gewehr nicht unterscheiden kann von einem Regenschirm. Aber Diplomatie findet hinter verschlossenen Türen statt.
Der SPD-Chef muss auf seinen Parteigenossen heute reagieren. Solche Debatten müsse man aushalten, sagt Klingbeil. Er selbst sei aber anderer Meinung.
Militärische Stärke auf der einen Seite und diplomatische Bemühungen auf der anderen Seite sind keine Gegensätze, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Und was diesen Weg angeht, wird es keine Kehrtwende mit mir geben. Und es wird auch, das will ich sehr klar sagen, mit mir keine Kehrtwende geben, was die Unterstützung der Ukraine angeht.
Diese Botschaft hat auch Verteidigungsminister Pistorius in Kiew übermittelt, wo vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer ein schnelles Ende des Krieges herbeisehnen.
Und am Rande seines Besuchs in der Ukraine konnte ich mit Verteidigungsminister Boris Pistorius am späten Nachmittag folgendes Gespräch führen. Guten Tag, Herr Pistorius.
Guten Tag, Herr Zamperoni.
Sie stehen von Amtsantritt an für eine militärische Unterstützung der Ukraine. Ist eine Rüstungskooperation nun eine einfache Weiterführung dessen oder ist es auch grundsätzlich eine neue Stufe der Unterstützung?
Das ist eine neue Stufe der Unterstützung, die den Umständen Rechnung trägt, mit denen wir es zu tun haben. Gestiegene Bedarfe, Knappheit bei der Rüstungsindustrie, eigene Bedarfe und mit Joint Ventures zwischen deutschen und ukrainischen Unternehmen, mit Unterstützung von finanzieller Unterstützung von Aufträgen der ukrainischen Streitkräfte an die eigene Rüstungsindustrie, deren Kapazitäten nicht ausgeschöpft sind. All das hilft, schneller und effizienter das Material zu bekommen, was es braucht.
Es geht hier also um ein längerfristiges, langfristiges Engagement. Könnte das sogar dazu führen, dass die Ukraine eines Tages eine Waffenschmiede auch für uns wird?
Ja, der Begriff Waffenschmiede, den mag ich nicht so besonders. Aber natürlich ist die Ukraine inzwischen eine der stärksten konventionellen Armeen auf dem europäischen Kontinent. Und natürlich haben sie einen enormen Bedarf an der Produktion, an Bedarf von Rüstungsgütern. Und den herzustellen, ist ihre zentrale Aufgabe, um sich auch unabhängiger zu machen. Von daher, ja, wir profitieren ja gegenseitig voneinander, sowohl in der industriellen Produktion, aber natürlich auch bei Fragen dessen, wie sich Material im Einsatz bewährt oder eben nicht bewährt. Und auch daraus kann man Schlüsse ziehen.
Sie haben heute viel Geld in Aussicht gestellt, damit die Ukraine auch Waffen mit großer Reichweite selbst herstellen kann. Ist das der Ausgleich dafür, dass auch die neue Bundesregierung den Taurus-Marschflugkörper nicht liefern wird, wie Sie heute betont haben?
Nein, das ist kein Ausgleich dafür, sondern oder für irgendetwas anderes, sondern die Erkenntnis, dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass es insbesondere schnell produzierbare Systeme braucht mit großer Reichweite, die es den Ukrainern erlaubt, eben auch militärische Einrichtungen im Hinterland anzugreifen, um sich selber vor weitreichenden Angriffen zu schützen.
Sie gelten als einer der, wenn man so will, Urheber der aktuellen deutschen Sicherheitspolitik. Wie persönlich nehmen Sie dann den Vorwurf einer militärischen Alarmrhetorik in diesem Manifest genannten Schreiben von namhaften SPDlern?
Ach, wissen Sie, Herr Zamperoni, ich habe gestern dazu eine Stellungnahme abgegeben und eigentlich möchte ich dem gar nichts mehr hinzufügen zu diesem Manifest. Und ich sage es mal so, ich habe heute am Maidan gestanden. Da war vor 2,5 Jahren, als ich das erste Mal in der Ukraine war, ein 2 bis 3 Meter langer Grünstreifen, auf dem blau-gelbe Fahnen und Bilder von getöteten Soldatinnen und Soldaten zu sehen waren. Heute ist dieser Streifen ein großes Feld und man sieht die große Zahl der Opfer, die dieses Land bereits zu verkraften hat. Und mir fehlt jedes Verständnis, da die Ursache und Wirkung miteinander zu verwechseln, mutwillig. Deswegen glaube ich, muss man dazu nichts mehr sagen. Das musste man den Leuten hier mal erklären. Und von daher würde ich mich gerne auf das konzentrieren, was hier gerade zu tun ist.
Ja, aber es geht bei den Unterzeichnern, entschuldigen Sie, wenn ich da noch bleibe, dieses Manifests ja nicht um entweder oder, sondern um militärische Unterstützung für die Ukraine und diplomatische Anstrengungen, mit Russland ins Gespräch zu kommen. Was ist daran falsch?
Ja, gar nichts. Das hat aber auch nie jemand gesagt und niemand hat sich jemals verweigert, diplomatische Bemühungen zu unternehmen. Aber wollen wir mal gemeinsam die Realität betrachten, Herr Zamperoni? Wladimir Putin hat jeden Versuch von Gesprächen über schon nur eine Waffenruhe sabotiert oder eben verhindert und gar nicht erst wahrgenommen und gleichzeitig die schlimmsten nächtlichen Angriffe auf zivile Einrichtungen der Ukraine fliegen lassen,
mit bis zu 400, 500 Drohnen und Marschflugkörpern und Raketen. Das ist eine Antwort, eine nonverbale Antwort auf jedes Friedensangebot. Also wer ist eigentlich hier derjenige, der sich diplomatischen Bemühungen verweigert? Wir sind es nicht in Deutschland oder in Europa. Der Verantwortliche sitzt in Moskau.
Aber warum wird das in Teilen der SPD nicht gesehen, was Sie da gerade sagen, dass Putin offenbar kein Interesse an ernsthaften Friedensgesprächen hat?
Herr Zamperoni, ich würde Sie bitten, diese Frage den Verfassern des Manifests zu stellen. Ich habe darauf keine Antwort.
Das heißt, Sie glauben auch nicht, dass dieses Manifest und dieser Aspekt beispielsweise beim Parteitag der SPD kommende Woche ein großes Thema wird?
Es wird ein Thema sein, das kann gar nicht anders sein und das ist auch in Ordnung, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber ich möchte es tatsächlich jetzt nicht weiter kommentieren, weil das Manifest spricht für sich und meine Stellungnahme und die vieler anderer vernünftiger Sozialdemokraten auch.
Dann kommen wir nochmal auf die Aussage, dass die Bundesregierung auch die neue den Taurus nicht liefern wird. Sie bleiben dabei also, dass es den Taurus nicht geben wird für die Ukraine?
Herr Zamperoni, diese Frage kriege ich jetzt seit 2,5 Jahren in verschiedenen Formulierungen gestellt und die Antwort ist auch heute die, es gibt dazu keinen neuen Sachstand.
Was nehmen Sie also mit aus diesem Besuch der Ukraine?
Insbesondere das Gespräch mit Präsident Selenskyj, aber auch mit meinem Kollegen Umerov war sehr aufschlussreich. Mit Umerov habe ich unter anderem über seine Erfahrungen gesprochen aus Istanbul, aus den letzten Wochen und Monaten. Und das ist sehr, sehr anschaulich, was dort passiert, beziehungsweise was eben nicht stattfindet und wie die Strategie Russlands ist. Und mit Präsident Selenskyj habe ich eben auch darüber gesprochen, wie wir uns jetzt weiter aneinander annähern, wie wir weiter die Kooperation ausbauen. Weil eins muss klar sein, gerade auch jetzt in diesen Tagen, es muss weiter darum gehen, die Ukraine zu unterstützen, weil die Ukraine hier nicht nur den Kampf um die eigene Freiheit und den eigenen Frieden und die eigene Souveränität kämpft, sondern letztlich auch ein Bollwerk gegen Putin ist, der ganz klar imperialistische Intentionen verfolgt. Und deswegen ist es unsere Pflicht und unsere Aufgabe, die Ukraine hier zu unterstützen und ja, immer wieder nach Wegen zu suchen, diplomatische Lösungen zu finden. Aber das geht nicht als Einbahnstraße. Dazu muss sich vor allen Dingen Wladimir Putin bewegen. Und er könnte diesen Krieg übrigens mit einem Befehl beenden.
Sagt der Verteidigungsminister in Kiew, Herr Pistorius. Ich danke Ihnen für das Gespräch und gute Rückreise.
Sehr gerne, vielen Dank.
Zunächst ist das ja mal eine erfreuliche Nachricht. Wir werden älter, Menschen leben länger, aber das bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich. Der heute erstmals vorgestellte Report Pflegebedürftigkeit zeigt auf, dass mehr als 5,5 Millionen Menschen hierzulande pflegebedürftig sind. Vor 10 Jahren waren es noch etwa halb so viele. Die Tendenz also steigend. Und das bedeutet auch, dass es einen steigenden Bedarf an Pflegekräften gibt. Doch jetzt kommt die zweite erfreuliche Nachricht. Die Nachfrage nach einer Ausbildung zum Pfleger oder zur Pflegerin steigt ebenfalls. Und das nicht nur bei den ganz Jungen. Katharina Spreyer.
Andrea Beckers Tag ist lang. Gerade kümmert sie sich um Irmgard Grundmann. Hausbesuch Nummer 18 für heute. Die 54-Jährige hat vorher schon Pflegebedürftige im Alltag unterstützt. Jetzt die Weiterbildung zur Pflegefachassistentin.
Ich war vorher in der Alltagsbegleitung, habe mich aber dann für die Pflege doch entschieden, weil ich einfach noch weiter lernen möchte und mir das Medizinische eben einfach auch wichtig ist.
Viele ihrer Patienten kennt sie daher schon gut. Das Verhältnis ist vertraut.
Ist schon viel wert, dass wir die Damen hier haben.
Manches muss Andrea Becker noch üben. Spritzen geben zum Beispiel. Möglich wurde die Ausbildung für sie erst, seit es in ihrer kleinen Heimatstadt eine Pflegeschule gibt. Sonst hätte sie eine Stunde Fahrzeit in die nächstgrößere Stadt in Kauf nehmen müssen.
Deswegen ist es für die Menschen hier aus der Region, für die jungen Leute gerade, aber auch Pflegeausbildung machen ja Menschen jeden Alters tatsächlich eine ganz tolle Sache. Und hier für die Region, das wird mir immer wieder gesagt, eine echte Bereicherung, um eben hier vor Ort Pflegekräfte in der Region und für die Region auch auszubilden.
Mehr Pflegeschulen, überall im Land. Ein Baustein, um gut für die Zukunft gewappnet zu sein. Aktuell sind in Deutschland 5,8 Millionen Menschen pflegebedürftig. In den nächsten 30 Jahren soll diese Zahl laut Prognosen auf 7,6 Millionen ansteigen. Das würde bedeuten 1,8 Millionen Menschen mehr, die versorgt werden müssen. Es wird also dringend Personal gebraucht. In Pflegeheimen, bei ambulanten Diensten, aber auch beim medizinischen Dienst, der die Betroffenen in Pflegestufen einteilt. Das funktioniert im Moment nicht immer reibungslos, so der Sozialverband VDK.
Das gleichzeitige Problem, dafür adäquates Personal für Begutachtungen zu gewinnen, führte in den letzten Jahren schon auch dazu, dass die Begutachtungen nicht immer so zeitnah erfolgen konnten, wie das für die Betroffenen wünschenswert wäre. Denn die Konsequenzen für die Betroffenen sind erheblich. Das wissen wir aus unserer täglichen Beratung sehr gut.
Die Begutachtungen sollen in Zukunft auch digital ablaufen, noch effizienter werden, damit Betroffene schneller Hilfe bekommen. Im Ruhrgebiet haben sich Träger und Pflegeunternehmen zusammengeschlossen mit einem Ziel, so früh wie möglich für den Beruf zu werben. Hier gibt es an einigen weiterführenden Schulen bereits Pfleger als Unterrichtsfach.
Wenn wir wissen, dass wir über 500.000 Menschen zusätzlich bis zum Jahr 2030 brauchen, dann müssen wir dort anfangen, wo die jungen Menschen sind, nämlich an den Schulen. Und deswegen fordern wir tatsächlich Pflegebildung an die Schulen, integriert in bestehende Fächer oder als Wahlfach, wie wir es hier in Duisburg machen, zu implementieren.
Andrea Becker hat sich mit ihrer Weiterbildung einen Wunsch erfüllt, auch wenn die Tage lang sind. Sie ist froh, helfen zu können.
Wir sind bei weiteren Nachrichten des Tages und die hast du jetzt, Julia.
Jugendliche sollen künftig erst ab 16 Jahren in der Öffentlichkeit Alkohol trinken dürfen. Die Gesundheitsminister der Länder wollen das sogenannte begleitete Trinken abschaffen. Danach dürfen 14-Jährige im Beisein von Erwachsenen Bier, Wein oder Sekt bestellen. Alkoholkonsum habe gravierende gesundheitliche Folgen und werde oft verharmlost, heißt es in dem Beschluss. Die Länder fordern, der Bund solle das Jugendschutzgesetz entsprechend ändern. Der Bundesvorstand der Grünen hat Fehler im Fall Gelbhaar eingeräumt. Der Grünen-Politiker hatte nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung auf eine Kandidatur für den Bundestag verzichtet. In einer Stellungnahme der Grünen zum Bericht einer internen Kommission heißt es, man sei mit dem Fall strukturell überfordert gewesen. Die Partei sei ihrer Verantwortung gegenüber allen Beteiligten nicht gerecht geworden. Die Untersuchungen wurden ohne endgültige Klärung in der Sache abgeschlossen. Im Zusammenhang mit dem Fall Gelbhaar musste der RBB Teile seiner Berichterstattung zurückziehen. Die Industriestaatenorganisation OECD hat Deutschland Reformen empfohlen, um das Wirtschaftswachstum zu beleben. Im Jahresbericht heißt es, Anreize für Frühverrentungen sollten auslaufen und stattdessen Anreize für längeres Arbeiten geschaffen werden. Mehr Frauen müssten in den Arbeitsmarkt geholt werden. Wirtschaftsministerin Reiche sagte, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes verbessert werden solle. Weltweit waren noch nie so viele Menschen auf der Flucht. 122 Millionen Frauen, Männer und Kinder galten Ende April als Vertriebene, so der Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks. Besonders schlimm ist die Lage im Sudan. Dort haben nach Angaben der Vereinten Nationen 14 Millionen Menschen ihr Zuhause verlassen. Der Krieg zwischen Armee und verfeindeter Miliz zwingt sie dazu. Hunderttausende sind in Camps untergekommen. Dort breiten sich Krankheiten wie Cholera aus. Mit einem interkonfessionellen Gottesdienst in Wien endete am Abend die offizielle Staatstrauer in Österreich. Kerzen auf Stühlen vor dem Altar erinnerten an die Opfer des Amoklaufs in Graz. Ein 21-Jähriger hatte am Dienstag in seiner früheren Schule 10 Menschen und sich selbst getötet. Laut Polizei war die Tat bis ins Detail geplant gewesen. Bisher gebe es keinen Hinweis auf ein Motiv.
Es wird ja gerne die Geschichte erzählt, dass Garagen ein geradezu magischer Ort seien, um nicht nur an Autos oder Mopeds zu schrauben, sondern Pläne für neue Firmen auszutüfteln. Die bekannteste davon ist wohl die der Entstehung von Apple im Jahre 1976. Aber ob in Garagen oder sonst wo, was es auf jeden Fall für ein neues Unternehmen braucht, sind Mut und eine gewinnbringende Idee. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 2766 Neugründungen registriert, auch Start-ups genannt. Doch auch die beste Idee braucht Starthilfe. Und wie man da Fahrt aufnehmen kann, das hat Manuel Mehlhorn beim Startup Fight Club mittendrin in Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt erlebt, bei dem nicht nur der gewinnt, der Erster wird.
In diesem Ring geht es nicht nur um die Performance, sondern auch um die beste Geschäftsidee. Pierre Munzel und Sebastian Hinz stellen ihr Startup vor. Sie wollen Holz so weiterentwickeln, dass es Metalle als Baustoff ersetzen kann.
Alles, was wir dazu brauchen, sind ein paar ungiftige Betriebsstoffe, jede Menge Druck und vielleicht ein bisschen was von Ihrem Kapital.
Unsere Geschäftsidee besteht darin, dass wir Holz so modifizieren, schnell wachsendes einheimisches Holz, dass es in der Lage ist oder in die Lage versetzt wird, dass wir Kunststoffe und Metalle damit je nach Anwendungsszenario ersetzen können und so eine nachwachsende Alternative, eine CO2-bindende Alternative zu diesen herkömmlichen Materialien bereitstellen können.
Beim Startup Fight Club in Dessau treten 16 Teams gegeneinander an. Jeder hat 3 Minuten, um die Jury zu überzeugen. Um Geld geht es nicht. Hauptgewinn ist eine Woche Workation auf Rügen, eine Mischung aus Urlaub und Arbeit. Das Netzwerken steht hier im Vordergrund, auch für Michelle Tille.
Wissen Zynio, ein Chemie-Startup aus Bitterfeld-Wolfen.
Zynio stellt Spezialchemikalien her, die für Lackierungen oder Düngemittel gebraucht werden. Im August beginnt die Produktion. Ihre Chemikalien sind bei der Industrie heiß begehrt.
Diese Chemikalien sind in Europa sehr schwer zu bekommen, weil die überwiegend aus Asien bezogen werden. Das liegt an der aufwendigen Produktionsmethode.
Ihr Start-up gibt es seit 2,5 Jahren und läuft so gut, dass es für viele hier ein Vorbild sein könnte. Schon vor 3 Tagen ein wichtiger Moment für Sie und Ihre Mitgründerinnen, der Weg zum Notar.
Bei uns steht gleich die Gründung unserer GmbH an. Und da haben wir jetzt schon lange drauf hingefiebert, die letzten Jahre auch intensiv drauf hingearbeitet.
Michelle Tille ist für das Geschäftliche zuständig. Ihre Kolleginnen sind Chemikerinnen.
Im Chemiestudium ist es nicht üblich, dass auch beigebracht wird, dass man auch mal eine Firma gründen könnte. Tatsächlich ist es eher so, dass man dann eher in einem großen Chemieunternehmen anfängt zu arbeiten, von heute auf morgen vom kleinen Labor vor einer riesen Anlage steht.
Doch jetzt ist der große Moment gekommen.
Es ist toll, dass es jetzt losgehen kann. Also ich habe ein super Gefühl. Und wie geht's euch?
Ja, fühlt sich sehr gut an.
2,5 Millionen Euro Umsatz erwarten sie im kommenden Jahr. In der Region haben sie ihre Kunden vor der Haustür. Insgesamt bietet Sachsen-Anhalt offenbar gute Bedingungen für Start-ups, auch für die anderen hier, zum Beispiel dank günstiger Mieten.
Auch für Gewerbeimmobilien gibt es dann Möglichkeiten. Wie gesagt, die Fördermöglichkeiten sind ganz gut mit den Programmen von der Investitionsbank.
Beim Start-up Fight Club wird Zynio als Favorit gehandelt, auch von den Mitbewerbern.
Ihr seid doch schon einen Schritt weiter als wir, wirklich maximal.
Das ist voll cool, was ihr macht. Also
ich finde es auch mega geil, was ihr macht.
Das sieht auch die Jury so.
Der erste Platz hat 227 Punkte.
Zynio! Im Finale hat sich Zynio gegen das Holz-Startup durchgesetzt.
Ich habe ja schon angekündigt, dass Marlene und Sophie gesagt haben, ich soll nicht so gut pitchen, damit wir nicht die Vacation gewinnen, weil sie im Labor stehen müssen und arbeiten müssen. Überraschung, jetzt haben wir die Vacation gewonnen und den Publikumspreis noch dazu. Also hätte nicht besser laufen können heute.
Schluss ist jetzt immer noch nicht. Abends wird noch gefeiert, denn Netzwerken hört bei Startups nie auf.
Ja, da wohl nicht, aber es gibt Tage, da möchte man am liebsten mal kurz aus der realen Welt verschwinden, den Alltag vergessen, sich woanders hinträumen. Diese Unwirklichkeit als Ideal und nicht nur als absurde Fantasterei, das fand Mitte der 1920er Jahre Ausdruck in einer ganzen Lebenshaltung gegen traditionelle Normen, dem Surrealismus. Besonders in der Kunst, wie etwa in diesem Bild von René Magritte. Im Surrealismus geht es nicht nur darum, abstrus zu malen, sondern darum, beim Betrachten auf neue Gedanken, neue Ansätze, neue Ideen zu kommen, die auch die Gesellschaft verändern könnten. 100 Jahre Surrealismus. Anlass für die Hamburger Kunsthalle, die bedeutendsten Werke zu zeigen. Viele aus sonst verschlossenen Privatsammlungen rund um den Globus. Benedikt Schäper berichtet.
Das Erbe der Evangelin Ersin. Die wohl bedeutendste Privatsammlung surrealistischer Kunst der Welt. Darunter der Hausengel von Max Ernst. Meilenstein der Kunstgeschichte und Symbol für die Fratze des Faschismus. Nur selten leiht sie das Bild aus ihrem Wohnzimmer Museen.
As a child, I saw it as a
Als Kind habe ich das Bild wie einen Freund betrachtet. Gleichzeitig nannte unsere Familie das Wesen schon damals Teufel, denn es zeigt, das Schlechte gehört zur Menschheit. Leider ein zeitloses Motiv, das alles überwältigende Böse, das die Welt überrollt.
100 Jahre Surrealismus. Auf 2.500 Quadratmetern präsentiert die Ausstellung 300 Werke. Darunter Ikonen des Surrealismus von René Magritte über André Masson bis Salvador Dalí. Sie alle mehr als Pin-up-Künstler für Poster und Kaffeetassen. In Hamburg hängen sie neben Bildern der deutschen Romantik und offenbaren erstaunliche Parallelen.
Der Surrealismus versuchte vor 100 Jahren, den Menschen in seiner Gesamtheit zu begreifen und eine Surrealität in der Realität zu verstehen und aufzuzeigen. Und ging an gegen eine Entzauberung, die durch die Rationalisierung stattgefunden hat. Und diese Entzauberung der Welt, die haben auch die deutschen Romantiker aufgegriffen.
Der Wald und die Einsamkeit des Menschen in der Natur oder die vielfältigen Hymnen an die Nacht. Viele Motive hinterfragen die Realität auf malerisch-magische Weise. Vor allem der Traum gilt vielen als höheres Sehen.
Der Traum steht im Zentrum des surrealen Verständnisses von Welt. Aber auch schon Novalis, der deutsche Frühromantiker, hat den Traum als prophetisch, als wichtig, als wichtigen Teil unseres Lebens erkannt.
Deutsche Romantiker und gut 100 Jahre später die Surrealisten. Sie träumten von einer besseren Welt, wollten die Gesellschaft transformieren. Doch sie wussten auch um ihre Bedrohung. Der bildgewordene Albtraum, vielleicht wirkt er in Zeiten wie diesen gerade deshalb so hellsichtig.
Was heute in der Welt geschieht, ist schrecklich, etwa die Herausforderungen für Demokratien. Und daher ist das Bild für viele Menschen so bedeutsam. Sie spüren die Aussage.
Surrealismus und Romantik, ein Rendezvous der Träume. Albträume inklusive.
Kehren wir zurück in den alltäglichen Realismus, der, Carsten, Richtung Wochenende deutlich mehr Licht als Schatten aufweist, oder?
Ja, vor allem am Anfang des Wochenendes, zum Ende hin, also zum Sonntag hin wird sich das ändern. Es wird aber insgesamt weniger Licht geben als am heutigen Donnerstag. Heute, Blick auf den Satellitenfilm, war praktisch ganz Deutschland fast die ganze Zeit über komplett wolkenlos, entsprechend sonnig. Wir werden ab morgen wieder mehr Wolken bekommen, und zwar aus Frankreich. Da kommen aber nicht nur Wolken, sondern da kommt ein ganz dickes Problem auf uns zu, und das heißt enorme Hitze. Wenn wir mal nach Südfrankreich schauen, dort gab es heute fast 37 Grad, in Abt 36,6 Grad. Und diese Luft wird uns in den nächsten beiden Tagen, also morgen am Freitag und übermorgen am Samstag, in Deutschland beschäftigen. Die Höchsttemperaturen für die beiden kommenden Tage für Deutschland sehen folgendermaßen aus. Die Hitze erreicht morgen den gesamten Südwesten. Am Samstag verschärft sie sich sogar noch und zieht auch weiter langsam in die Osthälfte. Und die Temperaturen dazu, wenn wir diese Farben mal in Zahlen übersetzen, 34 bis 36 Grad erwarten wir morgen. Am Samstag sogar 36 bis 37 Grad. Das ist schon eine enorme, auch gesundheitliche Belastung für viele Menschen. Viel trinken, möglichst drin bleiben, im Schatten bleiben und auf jeden Fall keine sportlichen Aktivitäten am Nachmittag. Das sind meine Tipps dazu. Das Wetter für die nächsten 24 Stunden. Wir beginnen mit einer weitestgehend sternklaren Nacht. Morgen früh zum Ende der Nacht tauchen erste dickere Wolken ganz im Westen auf. In der Eifel könnte es morgen früh und am Vormittag einen ersten zögerlichen Regenschauer geben. Ansonsten bleibt es trocken und verbreitet noch einmal sehr sonnig. Und es wird deutlich heißer als heute. Doch zunächst zu den Nachttemperaturen. Heute Nacht im Nordosten immer noch eher kühl mit 6 bis 10 Grad. Im Westen hingegen erwarten wir stellenweise schon eine tropische Nacht mit 20 Grad. Tagsüber haben wir es mit die 30-Grad-Linie. Die können wir entweder ziehen von Ostfriesland bis nach Franken. Alles südwestlich davon über 30 bis örtlich 36 Grad am Oberrhein. Nordöstlich davon bleiben die Temperaturen morgen noch bei unter 30 Grad. Und die weiteren Aussichten, der Samstag wird noch mal etwas heißer. Und dann kommen am Abend teils unwetterartige Gewitter und Regenschauer. Am Sonntag dann die Unwetter eher von Baden-Württemberg über Bayern bis nach Sachsen. Dann wird es im Osten noch mal heiß, aber dann da kühlt es sich wieder ab.
Carsten, vielen Dank für diese heißen Aussichten erstmal. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Satire und dem Team von Extra 3.
Ja, und rund um die Uhr sind Sie bei tagesschau.de stets auf dem Laufenden.
Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da, dann mit Jesse Wellmer an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche. Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.
Absolut.